wenn ich es von einem Bauernhof in Deutschland und als jemand, der seinen Traum vom Profifußball nicht erreichen konnte, trotzdem auf diese Bühne schaffen kann, was kann dann jeder andere auch erreichen?
StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob.
Folge 2 mit Hendrik Hilpert steht in den Startlöchern. Danke euch allen erstmal für das tolle Feedback zu Folge 1. Das hat nicht zuletzt den guten Hendrik sehr gefreut. Wer die erste Folge mit Hendrik noch nicht gehört hat, kann dies jetzt tun, überall, wo es Podcasts gibt. Heute reden wir quasi so ein bisschen über den neuen Hendrik, den American Hilpert. Zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir ausführlich über Hendriks Weg in den Leistungssport gesprochen. Hendrik hat sehr offen darüber berichtet, dass er irgendwann feststellen musste, dass es aktuell in Deutschland für ihn nicht reicht, Profifußballer zu werden. Seit seinem ersten Internatsaufenthalt in Jena im Alter von 12 Jahren gab es eigentlich nur noch ein Ziel. Und das konnte erstmal nicht erreicht werden. Jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Wie ist Hendrik damit umgegangen? Um es vorwegzugreifen, sein Weg führte in die USA. Und was dann kam, ist wirklich beeindruckend. Wir erfahren im zweiten Teil, wie es Hendrik in Sport und Uni geschafft hat, das Maximale aus sich herauszuholen. Wir bilanzieren seine eindrucksvolle College-Karriere, reden aber auch über die wirklich wichtigen Dinge, College-Partys. Er hat von mir vor der Folge die Aufgabe bekommen, uns über seine witzigste Party in den USA zu berichten. Und so viel vorweg, Hendrik hat geliefert. Darüber hinaus verrät er uns, wie er quasi als Tourist in der größten Bank der Welt gelandet ist. Ich frage ihn natürlich auch, wie und ob es im Profifußball für ihn in Amerika weitergeht. Und wir reden ein bisschen über den American Dream und fragen uns, kann jeder alles werden, wenn er es wirklich will? Besondere Zeiten erfordern natürlich wieder besondere Maßnahmen. Deswegen sind wir ab Dienstag wieder zweimal die Woche für euch da, also Dienstag und Donnerstag. Und was wir da genau machen, hört ihr euch am besten ab Dienstag um 6 Uhr an, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Hendrik Hilpert. Hendrik Hilpert ist immer noch bei mir zu Gast. Zwischen unser beider Gespräche liegen jetzt nur 5 Minuten. Bei den Hörern ist es eine Woche. Und wir haben gesagt, wir haben im ersten Teil so ausführlich geredet, dass wir den zweiten Teil nicht runterkürzen wollen. Das, was du in den USA erlebt hast, darüber wollen wir jetzt sprechen. Bevor wir aber darüber sprechen, möchte ich dich mit unserer neuen Kategorie vertraut machen, die sich da nennt Bitte ein Buch. Und in dieser Kategorie hätten wir gerne, dass unsere Gäste ein Buch empfehlen, das sie gerade lesen oder gelesen haben, das sie sehr inspiriert hat. Würde dir da spontan was einfallen?
Ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, wäre auf jeden Fall, ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht genau, was der deutsche Titel ist, aber es wäre auf jeden Fall Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ein Buch, das an sich über viele Dinge redet, die wir als gegeben wahrnehmen in unserer Interaktion mit anderen Leuten. Aber was uns doch sehr stark an bestimmte Grundsätze erinnert, die uns letztendlich als Menschen im Umgang mit anderen weiterhelfen.
Wir haben zum Ende des letzten Gesprächs über deine Zeit in Braunschweig gesprochen, über deine Zeit dort in der U23, aber auch darüber, dass du da so ein bisschen es geschafft hast, deinen Horizont sozusagen zu erweitern und 3 Praktika gemacht hast, die dir da, glaube ich, sehr stark geholfen haben. Wann oder wie tat sich die Option auf, nach Amerika ans College zu gehen? Und was hat letztlich dazu geführt, dass du das dann auch gemacht hast?
Ja, also wir haben eben kurz drüber gesprochen, dass es mir irgendwann klar wurde, dass es für den Schritt in den Profifußball vielleicht nicht reicht. Und deswegen musste ich mich natürlich selber fragen, what's next? Also was könnte man studieren? Was möchte man mit seinem Leben machen, wenn es nicht für den Profifußball reicht? Und deswegen hatte ich Termine bei den Unis in Braunschweig und Hannover, weil ich durchaus versuchen wollte, weiterhin für die U23 von Eintracht Braunschweig zu spielen und gleichzeitig in Deutschland zu studieren. bei den Unis, bei diesen Beratungsgesprächen wurde mir dann aber erklärt, dass ein Vollzeitstudium in Deutschland und der Leistungssport nicht unbedingt so einfach zu vereinen sind. Und ich war gleichzeitig aber nicht bereit, das Ziel von einer Karriere außerhalb des Fußballs aufzugeben. Und ich war auch nicht bereit, den Fußball aufzugeben und hatte am gleichen Tag deswegen damit begonnen, am gleichen Tag dieses Beratungsgespräches, einen Wechsel in den US-College-Fußball vorzubereiten. Klar, viele Menschen in meinem Umfeld haben damals gesagt, dass ich es vielleicht doch nochmal versuchen sollte, in den Kader von einer Zweit- oder Drittligamannschaft zu kommen. Letztendlich bin ich aber davon überzeugt, dass diese Entscheidung, in die USA zu gehen, sehr reflektiert und auch mit einer bestimmten Demut meiner Fußballkarriere gegenüber getroffen wurde, weil der Sport mich letztendlich zu dem gemacht hat, zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Und während ich vielleicht keine Bälle mehr halte gegenwärtig, nutze ich weiterhin alles, was der Sport mir beigebracht hat. Und genau das habe ich versucht, aus Deutschland mit in die USA zu nehmen. Und ja, ich glaube, das ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens war.
Aber das heißt, oder so höre ich das zumindest raus, dass es auch gewisse Widerstände vielleicht deines Umfelds gab, die gesagt haben, hey, das ist ein Riesenschritt da in die USA. Aber du direkt quasi umgeschalten hast in deinem Kopf, also direkt gesagt hast, okay, dann geht's jetzt in die USA. Das heißt, es war schon irgendwo im Hinterkopf auch da.
Ja, also das war letztendlich so paradox, wie es sich anhört. Es war letztendlich der Sportler in mir, der diese Entscheidung getroffen hat. Weil ich letztendlich das Ziel habe und auch immer noch das Ziel habe, irgendwann sagen zu können, dass ich mein gesamtes Potenzial ausgenutzt habe. Und ich glaube, dass ich mein Potenzial und mein Talent als Fußballer in Deutschland sehr stark genutzt habe. Und dass ich aber in anderen Bereichen noch gar nicht weiß, was für ein Potenzial es da vielleicht geben könnte. Deswegen würde ich sagen, dass der Sportler und der Athlet wirklich diese Entscheidung weg vom Fußball, nicht direkt weg vom Fußball, aber weg von dem Traum, Profifußballer zu werden, dass der Sportler in mir diese Entscheidung getroffen hat und gleichzeitig gesagt hat, Mensch, es gibt noch viel, viel zu sehen. Und ja, es geht jetzt einfach darum, das alles auszuprobieren. Ich war noch nie in den USA, bevor ich die Entscheidung getroffen habe. Ich hatte meiner Uni auch zugesagt, ohne dass ich dorthin geflogen bin. Und das war natürlich eine ähnlich naive Entscheidung, um das mal so zu nennen, wie es damals war, als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich Profifußballer werden will. Aber letztendlich war es wieder die richtige Entscheidung, weil man sich doch letztendlich manchmal in bestimmte Risiken einfach reinwerfen muss und das Ganze erstmal durchleben muss, bevor man sagen kann, ob es jetzt die richtige oder ob es die falsche Entscheidung war.
Jetzt machen wir mal diesen Sprung gedanklich mit dir über den Teich nach New York an die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Syracuse.
Genau,
University.
Ja, Syracuse.
Die ersten Wochen in den USA. Du bist in deinem Leben ja schon ein paar Mal umgezogen, aber jetzt ist man das erste Mal wirklich so richtig, richtig weit weg von daheim. Was spielt sich da in einem ab?
Ja, die Eindrücke waren natürlich sehr anders, aber die Eindrücke waren auch extrem positiv. Und als Teil einer Fußballmannschaft, und da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wie das damals in Jena im Internat der Fall war, als Teil einer Fußballmannschaft ist es relativ einfach, sich in einem neuen Umfeld einzuleben, weil das soziale Umfeld innerhalb der Mannschaft letztendlich schon gegeben ist. Und ja, das Einleben letztendlich war relativ einfach, aber es gab unglaublich viele neue Eindrücke, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.
Was zum Beispiel? Was hättest du nicht erwartet? Was hat dich das erste Mal irgendwie überrascht oder vielleicht sogar umgehauen?
Ja, also was mir sofort auffiel, war einerseits, als ich hier angekommen bin. Also ich bin von Frankfurt nach Washington geflogen, nach DC und dann von DC nach Syracuse. Und als ich dann dort angekommen bin, also zum ersten Mal auf amerikanischem Boden war, hatte ich dann dieses kleine Interview mit dem Grenzbeauftragten. Und der hatte dann gefragt, ja, spielst du Fußball? Und dann habe ich gesagt, ja, Syracuse, und ist mein erstes Mal heute in den USA. Und der meinte dann, was mich überrascht hatte, was man, glaube ich, in Deutschland nicht unbedingt hört, der meinte dann, go Cues und good luck, son. Also auf eine sehr offene Art und Weise wusste dieser Grenzbeauftragte erstmal von meiner Uni als Sportuni und dann auch, ja, jemand, der dann sagt, viel Erfolg, mein Sohn, um das mal wortwörtlich so zu übersetzen. Das war natürlich schon ein positiver Eindruck, und ich glaube, diese Offenheit der Menschen und dieses positive einander gegenübertreten war auf jeden Fall was mich am Anfang sehr positiv überrascht hat. Und dann, ja, auch als man dann auf dem Campus war, was sofort aufgefallen ist, ist die Schule als Marke letztendlich. Also Syracuse Orange, New York's College Team, das als Marke ist natürlich extrem viel wert hier und auch sehr wichtig. Und andererseits hilft das natürlich auch, ja, mit der Identifikation der Studenten mit der Schule. Also abseits der Athleten trägt dort jeder zweite Student einen Pullover oder eine Jacke oder ein T-Shirt der Uni und ist wirklich extrem
bei
stolz.
Bei uns werden die ausgelacht, wenn du die Pullover von der Universität hier in Deutschland anhast. Also
krass. Ja. Ja, also ich habe hier gerade selber ein Syracuse-T-Shirt an. Ja,
und so, sowas natürlich, finden natürlich wieder alle cool, ne? Also das ist klar.
Ja, gut, also das ist schon was Besonderes. Also die Identifikation der Studenten mit der Schule, weil man muss sich auch vorstellen, die Uni in den USA ist in der Regel sehr teuer, und es ist letztendlich das Lebensziel der Eltern, ihre Kinder irgendwo an einer guten Uni unterzubringen. Und die Kinder freuen sich natürlich, oder die Jugendlichen freuen sich natürlich, wenn sie 15 oder 16 sind, auch schon auf die Uni und stellen sich konstant die Frage, okay, wo gehe ich vielleicht irgendwann zur Schule? Und ja, das ist dann als Sportler wiederum eine riesige Motivation, weil man als Sportler natürlich die Uni repräsentiert, einerseits zu Hause, andererseits auf anderen College Campuses. Und ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die auch definitiv aufgefallen ist.
Ich habe mein ganzes Wissen übers College-Leben aus der Serie Blue Mountain State. Kennst du die?
ja, ich habe sie jetzt nicht, ich hab sie nicht selber geschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich einige Teile der Serie vielleicht hier und dort auch mal miterlebt habe.
Ist es so, tatsächlich? Lass uns mal ein bisschen so über dieses College-Leben sprechen. Wie kann ich mir das als deutscher Student denn vorstellen?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Und wenn man zum ersten Mal auf dem Campus ist, dann fallen natürlich diese Häuser mit griechischen Buchstaben. Das fällt natürlich auf, weil man das vorher nur im Fernsehen gesehen hat. Andererseits war ich in der Situation, ein Student-Athlete zu sein, also nicht nur ein Student, sondern letztendlich auch ein Sportler. Und was dann natürlich auch eine bestimmte Verantwortung mit sich bringt. Das heißt, ja, wir hatten eine sehr gute Zeit, und wir hatten beispielsweise auch, ja, wenn man jetzt freitagsabends vor 2 oder 3 Zuschauern zu Hause spielt, dann ist das natürlich, ja, eine riesige Sache, vor allem wenn, ja, da 2000 Studenten irgendwie im Stadion sind. Also es ist eine Riesensache.
Du meintest 2000, oder? Weil du 2-3 gesagt hast.
2-3000, ja, genau. 2-3000. Also das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir unsere Siege nicht gefeiert hätten. Natürlich haben wir das gemacht. Aber ja, also das Leben an sich im College ist, ja, es gibt jedem letztendlich die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen können gut sein, die Entscheidungen können schlecht sein. Als Sportler wird uns die Entscheidung aber oft abgenommen. Also wir können nicht mehrmals pro Woche feiern gehen. Wir können auch nicht unbedingt jede Woche einmal feiern gehen, sondern ja, wir müssen letztendlich fit sein. Wir haben Stipendien und haben deswegen letztendlich auch eine Verpflichtung der Universität gegenüber und auch allen anderen Studenten gegenüber, ja, sich da professionell zu verhalten.
Aber ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich brauche eine witzige College-Party-Story. Ist dir da was eingefallen?
Eine witzige College-Party-Story.
Was ihr da okay. So macht, weiß ich, spielt man da Bierpong? Was läuft da für Musik? Hast du Deutschrap aufgelegt? Das sind so Sachen, die interessieren mich.
Ja, also ich habe am Anfang durchaus mal versucht, deutsche Musik aufzulegen, was dann leider nicht funktioniert hat. Aber okay, ich habe eine witzige Geschichte. Also in meinem ersten Jahr waren wir sportlich mit dem Team sehr erfolgreich, haben die ACC gewonnen, also unsere Conference, und haben dann auch national in den Final Four gespielt, also im Halbfinale für den College Cup. Und ja, das war die erfolgreichste Saison in der Geschichte von dem Fußballteam in Syracuse. Und ja, dann ist es natürlich so, also die Häuser am Campus sind etwas anders als die Häuser, die wir jetzt in Deutschland kennen. Also sie sind nicht so stabil. Das heißt, wir sind letztendlich von Kansas City nach Hause geflogen, als wir dann in den Final Four gespielt hatten. Also alle hatten eine super Stimmung, obwohl wir letztendlich den College Cup nicht gewonnen hatten, aber alle waren in einer super Stimmung. Und ja, wir sind dann auch nach Hause gekommen und haben dann unser Spiel immer noch in den Fernsehern, in den Studentenwohnheimen und in Speisesälen und so, haben wir immer noch unser Spiel dort gesehen, was eine Riesensache war. Und ja, wollten das natürlich ein bisschen feiern und hatten dann auch ja eine relativ gute und angemessene Party mit vielen Studenten in einem dieser kleineren und nicht so stabilen Häuser, wo dann ich glaube, nachts irgendwann die Decke eingebrochen war. Also ich war da leider nicht mehr da. Gut, vielleicht kann man sagen, ich war glücklicherweise nicht mehr da, aber der Teamkollege hat dann morgens Bilder geschickt, wie die Decke letztendlich da so ein bisschen mitgelitten hat. Und ja, das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Story. aber wie gesagt, nach getaner Arbeit kann man auch mal die anderen positiven Aspekte des Colleges auf jeden Fall genießen.
Also das heißt, die Partys sind wirklich so legendär, wie sie uns im Film vermittelt werden.
Das stimmt schon, weil es letztendlich dieses Setup ist letztendlich auch ein bisschen anders. Also wenn du als Student in Heidelberg oder Tübingen oder irgendwo studierst, dann ist es wahrscheinlich so, dass du dir dann in der Stadt eine Wohnung mietest oder ein Studentenwohnheim gehst. Bei uns in Syracuse war der Campus letztendlich eine kleine Stadt für sich. Das heißt, du hattest 25.000 Studenten auf sehr, sehr kleinem Raum, die letztendlich auch sehr weit entfernt waren von ihren Eltern und ihrer Familie. Und für viele amerikanische Studenten sind die ersten Wochen im College auch ja, die ersten Wochen in deren Leben.
Dreht man mal durch. Also, weil das tun sie ja hier auch so ein bisschen, aber in dem Setting dreht man doch noch viel mehr durch, oder?
Ja, wie gesagt, also für uns war das nicht unbedingt ein Thema, aber generell, um deine Frage zu beantworten, ja. viele Studenten nehmen dann die Chance wahr.
Fühlen sich einfach mal.
Gehen dann leicht durch. Auf jeden Fall, ja.
Wir wollen natürlich nicht nur in diesem zweiten Teil über Fußball sprechen, aber ein Teil deines Alltags bestand ja dort weiterhin aus Fußball. Du hast dir da relativ schnell auch einen Platz gesichert im College-Team. Wie ist das Niveau dort, auch was die Professionalität angeht?
Ja, also das Niveau ist gut. Ich würde so sagen, dass es mit einer deutschen Regionalliga vergleichbar ist. Und ja, das Leben an sich, also in den USA ist die Vereinbarkeit von Uni und Leistungssport natürlich das Ziel von jedem College. Einerseits, weil die Unis besonders mit Fußball, mit Football und Basketball sehr viel Geld verdienen, Andererseits, weil die Kombination aus Schule und Sport auch eine ganz besondere Form von Ausbildung ist. Also diese körperliche und mentale Fitness gehören hier sehr, sehr eng, sind hier sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und ich glaube, dass die Leadership Skills, die ich auf dem Fußballplatz lernen konnte, hätte ich niemals im Hörsaal lernen können. Und das Wissen, was wir in der Uni vermittelt bekommen, hätte ich auch nicht mehr auf dem Fußballplatz aneignen können. Und das Konzept des Student Athletes wird auch von den Unis ganz, ganz intensiv gefördert. Und es kann durchaus sein, dass man freitagsabends auch mal einen oder mehrere Professoren im Fußballstadion gesehen hat oder dass man nach einem Auswärtsspiel am Montagmorgen dann vor anderen Studenten im Hörsaal gefragt wird, warum man denn das Gegentor am Wochenende nicht verhindern konnte. Also das Mindset der Professoren und allen Stakeholders an der Uni stimmt letztendlich. Und gleichzeitig bekommt man aber auch nichts geschenkt. Also man schreibt dieselben Klausuren wie andere Studenten. Man muss sich seine Zeit sehr diszipliniert organisieren. Und wir haben natürlich gefeiert, waren keine Stammgäste in den Bars. Und am Ende konnte es auch sein, dass wir nach einem langen Spiel nachts noch Hausaufgaben machen mussten oder im Flieger zurück vom Auswärtsspiel noch für das nächste Examen lernen mussten. Was aber dann wiederum nicht so schwer war, weil jeder zweite Mitspieler letztendlich seine Bücher vor sich hatte. Und deswegen werden Athleten in den USA auch ein kleines bisschen anders gesehen als in Deutschland, was meiner Ansicht nach sehr interessant ist. Aber grundsätzlich bin ich wirklich dankbar, sagen zu können, dass man hier die Möglichkeit hatte, auf einem hohen Niveau Fußball zu spielen und gleichzeitig auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu studieren.
Genau, du sprichst es an. Anderer Teil deines Lebens dort natürlich bestand aus Studieren. In deinem Fall war es, glaube ich, Finance and Economics, glaube ich, oder so hieß der Studiengang. Wie sieht das Lernen und Studieren dann dort aus? Also du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht auch mal im Flieger auf dem Weg zurück vom Auswärtsspiel, aber ganz grundsätzlich, wie viel Zeit, wie viel Energie musst du da reinstecken?
Ja, also man muss schon auch in der Situation ganz klar für sich eine Entscheidung treffen. Möchte ich nur Sportler sein, möchte ich nur Student sein oder möchte ich beides? Und wenn man beides
wie
machen möchte, dann
oder?
Muss man sich, genau, ja, dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass man damit schon sein letztes bisschen Freizeit auch hergibt. Also wir haben letztendlich, man ist morgens in den Vorlesungen, man hat nachmittags dann Training und man geht dann abends wieder zurück in die Bücherei oder in die Library und ja, lernt halt einfach noch weiter. Wenn man dienstags ein Spiel hat unter der Woche und mittwochs eine Klausur schreibt, dann muss man durchaus schon alles bis Montag gelernt haben, weil man Dienstag letztendlich keine Zeit hat. Also die Gegebenheiten existieren auf jeden Fall, dass man so viel erreichen kann, wie man möchte und so viel erreichen kann, wie man letztendlich bereit ist aufzubringen. Andererseits, hängt natürlich alles dann von dem eigenen Aufwand ab. Also wie gesagt, es gibt viele Entscheidungen, die man treffen muss. Kann ich es mir leisten, dieses Wochenende mit den Jungs feiern zu gehen? Oder muss ich vielleicht meine Aufmerksamkeit der Schule widmen, auch wenn es vielleicht Freitagnacht ist oder Samstagabend? Den Fragen sieht man sich sehr, sehr oft konfrontiert und es ist keine einfache Entscheidung, aber die Gegebenheiten sind da. Man muss selber letztendlich aber aktiv diese Gegebenheiten auch zu schätzen.
Das heißt, es gibt aber auch Studenten, die sich quasi nur auf den Sport fokussieren und die Uni komplett schleifen lassen.
Ja, also ich meine, der College-Sport ist letztendlich eine Art Gateway zum professionellen Sport in den USA. Also speziell, wenn wir jetzt hier über Basketball und Football reden. Diese Sportler haben natürlich schon die Möglichkeit, in die NFL oder in die NBA gedraftet zu werden und dann danach Millionen zu verdienen. Also ja, es gibt wirklich viele, die auch die Entscheidung treffen, sich nur auf den Sport zu konzentrieren. Natürlich muss man in der Uni dann noch, also man kann nicht irgendwie durchfallen in der Uni, weil man sonst keine Spielberechtigung bekommt. Also man muss einen bestimmten Durchschnitt haben, um überhaupt die Spielberechtigung zu haben. Aber grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Prioritäten dann, ne? Also manche gehen zur Uni, um die Spielberechtigung zu bekommen und versuchen dann irgendwie in die NFL oder in die NBA gedraftet zu werden. Und andere gehen in die Uni, weil es eine unglaubliche Möglichkeit ist, umsonst in den USA zu studieren mit einem Stipendium und sich vielleicht dann noch was aufzubauen.
Bereitet uns denn das Bildungssystem hier in Deutschland gut auf sowas vor? Also glaubst du, dass auch andere, die das jetzt hören und irgendwie neugierig sind, ob eines Studiums in den USA, glaubst du, die können von ihrer Ausbildung hier in Deutschland profitieren?
Wie meinst du jetzt Ausbildung?
Schulausbildung sozusagen. Also werden wir hier in Deutschland auf das, was dann im College auf dich gewartet hat, vorbereitet? Oder würdest du sagen, das ist nochmal ein ganz anderes Level?
Grundsätzlich glaube ich, dass man aus akademischer Sicht in Deutschland gut vorbereitet wird auf alles, was in den USA im College passieren kann. Jeder, der die Möglichkeit hat, in die USA zu gehen, egal ob das ein Semester, ein Jahr oder das ganze Studium ist, sollte das auf jeden Fall wahrnehmen. Ich glaube, dass man gut vorbereitet ist, und ich glaube, was das Besondere ist, ist nicht die Vorlesung an sich oder das Buch, was man lesen muss, sondern das Wertvollste ist, dass man einen Teil der Kultur dann auch wieder zurück nach Deutschland bringt. Diese Kultur zu lernen, die man hier in den USA vorfindet, ist meiner Ansicht nach was sehr Wertvolles.
Harte Arbeit zahlt sich aus. Das hast du vor allem am Ende deines Studiums gemerkt. Da hast du einen ganz besonderen Moment erlebt, den du dir durch deine guten Leistungen erarbeitet hast. Du hast ja in den USA nicht nur fußballerisch überzeugt, sondern du warst auch der beste Student in deinem Jahrgang. Und das hatte dann zur Folge, dass du die Abschlussrede halten durftest. Deine Eltern, die waren da auch da. Unfassbarer Moment, oder?
Ja, also das war natürlich schon eine unglaubliche Ehre. Also ich habe während meiner Zeit in Syracuse so viele beeindruckende Menschen kennengelernt, dass ich mich fast schon ein kleines bisschen geschämt hatte, dass ich für die Rede ausgewählt wurde. Aber ja, der Abschluss und die Graduation-Zeremonie war dann natürlich auch eine Chance für mich, das zu sagen, was ich wirklich sagen wollte, und so auf die Zeit in Syracuse zurückzublicken, wie ich auf die Zeit zurückblicken wollte und wie ich das wirklich gefühlt habe. Und wir haben in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, dass das Land durch eine relativ schwierige Phase geht. Und klar, einerseits war die Rede ein Privileg, andererseits war es mir persönlich aber auch sehr, sehr wichtig, eine sehr optimistische Message einfach zu kommunizieren. Weil wenn ich es von einem Bauernhof in Deutschland und als jemand, der seinen Traum vom Profifußball nicht erreichen konnte, trotzdem auf diese Bühne schaffen kann, was kann dann jeder andere auch erreichen? Das war letztendlich die Message, die ich kommunizieren wollte. Es war ein unglaubliches Event. Und ja, letztendlich ist der Uni-Abschluss ein tolles Ziel. Der Abschluss meiner Ansicht nach aber auch eine weitere Chance. Und deswegen wollte ich letztendlich vermitteln, dass, obwohl wir auch in Zukunft schwierige Zeiten haben werden, aufgeben schlimmer ist als scheitern. Und ja, dass wir als junge Menschen Möglichkeiten haben wie keine andere Generation vor uns, und dass wir deswegen optimistisch sein müssen und den Einfluss irgendwann mal nutzen müssen, um das Leben von anderen zu beeinflussen. Und es war mir unglaublich wichtig, diese Message vor allem in den schwierigen Zeiten zu kommunizieren. Und ja, es war eine unglaubliche Ehre. Natürlich, ich war ein bisschen nervös, aber das war definitiv ein unvergessliches Wochenende.
Jetzt hast du ein super Studium hingelegt. Du hast im Team von Syracuse super performt und dennoch hast du dich dazu entschieden, deine fußballerische Laufbahn zu beenden und dem, was du studiert hast, weiter nachzugehen. Wie kam der Entschluss, wirklich dem Fußball Lebewohl zu sagen?
Ja, wie gesagt, also ich hätte einerseits natürlich vielleicht die Möglichkeit gehabt, in den USA auch Profifußballer nochmal zu werden und hätte vielleicht auch nochmal versuchen können, in der MLS anzugreifen. Also da gibt es viele, viele Beispiele. Also ein Mitspieler von mir hat in 2018 mit Atlanta die MLS gewonnen. Mein ehemaliger Mitbewohner spielt jetzt in Orlando zusammen mit Nani. Und ein anderer Mitspieler hat vor ein oder zwei Jahren in Chicago noch mit Bastian Schweinsteiger zusammengespielt. Also die Möglichkeit gibt es schon. Aber ich glaube, dass es war kein so clear cut. Also es war eher so eine Art Entwicklung letztendlich. Ich habe die 4 Jahre versucht zu nutzen, um einerseits wirklich den Sport und den Fußball, den College-Sport zu genießen. Andererseits habe ich aber auch versucht, mir Schritt für Schritt was anderes aufzubauen, sodass es eben nicht diese Entweder-Oder-Entscheidung sein muss, sondern dass ich letztendlich Tag für Tag, während ich den Fußball genieße, mir auch was aufbauen kann, was dann da sein wird, falls der Fußball nicht mehr da ist.
Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Du arbeitest nun an der Wall Street bei einer der größten Banken der Welt. Warum genau da?
Das ist eine relativ interessante Story. Also im Winter meines zweiten Studienjahres wurde ich aufgrund von meinen Noten von der Business School zu einem Networking-Trip zur Wall Street eingeladen. Und ich war bis dahin erst einmal in New York City und dachte mir, wann hätte ich jemals wieder die Möglichkeit, die Headquarters von einer der größten Finanzinstitutionen der Welt von innen zu sehen. Und bin deswegen letztendlich mitgefahren, so als fast schon nahe Tourist. Und bei Citi ist mein Lebenslauf dann einem früheren Syracuse-Absolventen aufgefallen, dem meine Kombination aus Universität und Sport dann sehr gut gefallen hat. Und der mich zu einem Bewerbungsgespräch im April dann eingeladen hat. Und dann habe ich die nächsten 3 Monate in Syracuse, da musste ich mein letztes bisschen Freizeit dann aufgeben, habe mich täglich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet. Und ja, am Tag von dem Interview hatte ich dann auch das Angebot bekommen und habe von Juni bis August in der Sommerpause meines Studiums zum ersten Mal bei Citi als Praktikant gearbeitet, konnte unglaublich viele Leute treffen, mit mehr als 100 Leuten bei Citi Netzwerken und durfte dann im nächsten Sommer zurückkommen und arbeite jetzt seit einem Jahr Vollzeit bei Citi in New York, ja, was mir unglaublich gute Möglichkeiten gibt und was ich auch ohne meine Vergangenheit als Student und als Sportler, also wirklich diese beiden Dinge zusammen, haben wirklich dazu beigetragen, dass ich jetzt heute sein kann, wo ich bin.
Ich würde gern noch abschließend einen Quervergleich ziehen. Vielleicht wird das auch wieder ein bisschen ausführlicher, aber mit Zeit überziehen, da haben wir ja in der ersten Folge schon, sind wir schon gut gefahren. Dieses Thema from rags to riches, also du kannst alles werden, wenn du dran glaubst. Das hast du in den USA erfahren und ich glaube auch sehr stark verinnerlicht. Was hältst du davon?
Ja, es ist eine super Frage. Und du hast wahrscheinlich auch schon so ein bisschen raushören können, dass ich noch so vorsichtig an den American Dream so ein bisschen glaube. Und ich persönlich glaube, dass unsere Gesellschaft in Deutschland hier auch das ein oder andere von den USA lernen kann. Also meiner Ansicht nach ist es kein Zufall, dass Microsoft, Google, Facebook, Tesla, Uber, also diese ganzen New Economy Unternehmen aus den USA kommen, weil Visionen und Risiken hier letztendlich auf eine ganz andere Art und Weise respektiert werden. In Deutschland wird diskutiert und man verfolgt das natürlich auch und man redet über die Digitalisierung von Schulen, die nur schleppend vorangeht, weil sich natürlich nicht jeder Schüler ein iPad leisten kann. Meiner Ansicht nach sollte sich die Diskussion aber nicht nur um die Ausstattung von Schulen drehen, sondern auch vielmehr um die Kultur innerhalb der Schulen. Und das habe ich eben schon gesagt, wenn jemand in die USA mal kommen will zum Studieren, zum Arbeiten, die Schulbücher sind nicht oder die Bücher sind keine anderen, aber es ist wirklich diese Kultur, die unglaublich wichtig ist. Und ich glaube persönlich, dass der nächste Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk kann vielleicht wirklich gerade in einer deutschen Grundschule sitzen und entscheidet sich dann aber später vielleicht gegen ein Startup und für einen sicheren Beruf, weil wir in Deutschland nicht kommunizieren, dass es gut und wichtig ist, Risiken einzugehen und dass wir dann dem potenziellen Scheitern gegenüber auch eine falsche Einstellung haben. Und ich glaube, als Deutschland, als historisch wissenschaftlich geprägtes Land mit den teilweise besten Ingenieuren der Welt, müssen wir jetzt endlich auch so ein bisschen unsere Kultur entsprechend anpassen und ja, den Schritt in Richtung einer Tech-Economy vielleicht irgendwann meistern und dadurch dann auch das sichern, was wir den USA voraus haben, nämlich ein größtenteils funktionierendes Sozialsystem. Also in Deutschland sehen wir jetzt nicht unbedingt Leute, die am Straßenrand liegen und ja, obdachlos sind. Das sehen wir in Deutschland nicht so oft, wie wir das hier sehen. Aber wir brauchen auch den Mut von Einzelnen, um das Ganze weiterhin aufrechterhalten zu können. Und also ich persönlich glaube abschließend, dass es noch nicht zu spät ist, dass es aber ja schon 5:05 ist und es geht wirklich um die Kultur, nicht nur um die Struktur. Also es geht nicht mal darum, die Schulen mit iPads auszustatten, sondern den Einzelnen wirklich zu ermutigen, mit einem Mindset auszustatten, dass es ihm oder ihr erlaubt auch wirklich diese positive Veränderung herbeizuführen. Weil wie gesagt, also wenn ich eine Sache kommunizieren wollte, egal ob das bei der Abschlussrede oder auch heute der Fall war, dann wollte ich wirklich sagen, dass es zählt nicht so sehr, wo du herkommst, sondern es zählt, wo du hin willst und ja, worauf du Einfluss nehmen willst. Und ich glaube, wenn wir jedem Kind in Deutschland erzählen, dass es irgendwann in irgendeinem Bereich irgendwie Einfluss nehmen kann oder positive Veränderungen hervorbringen kann, dann glaube ich, dass wir als Deutschland einen großen, großen Schritt in Richtung
Zukunft. Also ich glaube, man muss auch hier in Deutschland Menschen mehr dazu ermutigen, das zu machen, was sie wollen. Aber guck mal, so Staaten wie, keine Ahnung, New Mexico, Kentucky, Louisiana. Wenn du da Leuten erzählst, dass sie irgendwie alles erreichen können, wenn sie hart dafür arbeiten, glaubst du nicht, dass die das auch irgendwie so ein bisschen als Augenwischerei sozusagen empfinden, um es jetzt mal ganz hart auszudrücken? Ist das nicht vor allem was du dann halt vor allem in New York eben gerade erlebst, dass du da Menschen hast, die das genauso leben und das vielleicht auch auf Kosten von anderen dann geht? Oder wie siehst du das?
Ich glaube nicht unbedingt, also klar, das Konzept des American Dream ist auf jeden Fall was durchdacht werden muss und sehr vorsichtig erörtert werden muss. Also du hast schon recht, dass dieser American Dream nicht für jeden in der gleichen Art und Weise ja zugänglich ist. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir haben jetzt eine interessante Situation mit dem Virus. Wir mussten von heute auf morgen die gesamte Wirtschaft runterschalten letztendlich. Und wir, anstatt dass wir letztendlich ja in den benachbarten Laden gehen, bestellen wir Dinge bei Amazon. Und das ist letztendlich klar. Man stellt sich dann die Frage, okay, will ich zu dieser ganzen Entwicklung Nein sagen? Oder möchte ich vielleicht versuchen, aus diesen tausenden Kindern, die in den Schulen sind, klar, ich möchte mich um jedes Kind kümmern, ich möchte mich um jeden Jugendlichen kümmern und im besten Fall möchte ich, dass jeder Jugendliche sein Potenzial realisiert. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die Chance von dem Kind nehmen, was vielleicht wirklich in Zukunft Gründer des nächsten Googles oder Teslas sein kann. Und deswegen, klar, es ist unglaublich wichtig, sich um jeden zu kümmern und niemanden aus dem Blick zu verlieren, wie das in den USA vielleicht teilweise durchaus der Fall ist. Wir können aber auch nicht Chancen von denen nehmen, die vielleicht wirklich das Potenzial hätten, der nächste Steve Jobs oder der nächste Jeff Bezos vielleicht in Deutschland zu sein. Und ich glaube, dass wir als Deutschland sehr, sehr gute Voraussetzungen haben. Jeder kann hier in die Schule gehen. Fast jeder hat Startchancen, was wie gesagt hier in den USA nicht der Fall ist. Aber gleichzeitig entwickelt sich die Welt auch weiter und weiter und weiter. Und irgendwann müssen wir als Deutschland und wir als Europa auch die Bedingungen, die wir im Moment haben, mit den besten Ingenieuren der Welt, mit unglaublich starken, unglaublich guten Mittelstand, müssen wir das auch nutzen und müssen ehrlich mit uns sein, dass sich diese Welt ja einfach verändert und verändert und verändert und dass ja wir dann nicht unbedingt nach unserer Meinung gefragt werden, sondern entweder wir lassen uns darauf ein, dass die Zukunft ein bisschen anders aussehen wird als die Gegenwart im Moment, oder wir verpassen es und haben letztendlich, wie es im Moment ist, alle großen Unternehmen außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas.
Jetzt kommt ein ganz harter Cut, aber abschließend gefragt. Okay. Wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt, glaube ich. Ich glaube, es sind so etwa 10 Jahre. Was würdest du diesem Hendrik, den ich da vor 10 Jahren kennengelernt habe, der sehr professionell, sehr akribisch an seinem Traum gearbeitet hat, Fußballprofi zu werden, was würdest du dem mitgeben wollen?
Ich würde dem mitgeben, dass er weiter sich hohe Ziele setzen sollte, dass er weiter sehr, sehr hart arbeiten sollte, dass er aber gleichzeitig sich von Druck und potenziellen negativen Gedanken befreien sollte. Das heißt, wenn der Flieger nach Aserbaidschan oder der Flieger nach Wien sich verspätet und das nicht sein Fehler ist, dann sollte er sich darüber gar keine Gedanken machen, weil das, wie gesagt, außerhalb von seinem eigenen Einfluss ist. Das heißt, hart arbeiten, weiterhin ambitioniert sein, weiterhin träumen, gleichzeitig aber diese ganzen negativen, diese ganzen störenden Gedanken, die so diese What-ifs, was-wenn, ja, sich einfach von dem loszusagen und sich mit der vollen Energie auf das zu konzentrieren, was vor ihm liegt, ohne diese Störungen da an der Seite, dass man sich zu viele Gedanken macht und dass man dann zu ehrgeizig ist und auch die Dinge beeinflussen will, die man nicht unbedingt beeinflussen kann.
Hendrik, das waren 2 sehr intensive Folgen, für die ich mich ganz, ganz arg bedanken möchte. Ich glaube, es war wirklich alles drin, was ich so geplant hatte. Und ich danke dir wirklich sehr, dass du dir da so viel Zeit genommen hast, so ausführlich, so ehrlich und offen über das gesprochen hast, was du so in deinen ersten 25 Jahren, du bist auch 25 geworden, 25 Jahren erlebt hast, genau.
25,
und, ja. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute.